Talk mit Thies.
Axel Prahl ist einer unserer beliebtesten Schauspieler, nicht zuletzt auch, weil er in diesem so unglaublich erfolgreichen Tatort aus Münster mit dabei ist, zusammen mit Jan-Josef Liefers. Da ist er der Kommissar Thiel. Jetzt im Kino zu hören, in einem Animationsfilm, als alter Pirat. Erstmal hallo nach München.
Jo, ich sag mal Moinzen.
Moinzen, ne? Moinzen. Also Captain Axel hat sich mal wieder was Maritimes ausgesucht, ne? Als Rolle. Oh, ja. Was macht eigentlich das Haus an der Ostsee, direkt an der Steilküste, der Altersruhesitz? Gibt's den schon?
Folgendermaßen, ich habe ein wunderschönes Häuschen in Brandenburg gefunden, das an einem See liegt, der unter günstigen Wetterbedingungen tatsächlich aussieht wie die Flensburger Förde. Und da bin ich eigentlich sehr happy, weil da habe ich nämlich meinen eigenen Bootsteg. Und das ist dann auch immer ganz nett, wenn man da in Ruhe baden kann. Also, an der Ostsee ist das ja schlecht mit dem eigenen Bootsteg.
Also dann hast du sozusagen in Brandenburg einen Ostsee statt Ostsee.
Richtig, also, genau.
Ja. Was hast du für ein Boot denn?
Was ich für ein Boot habe? Oh, das werde ich doch hier nicht verraten.
So ein kleinen Kutter oder so ein Ruderboot.
So ein kleines Kajütboot, Motorboot.
Sogar das? Und der See ist groß genug, dass du darauf schippst.
Da kann man ja hin und her fahren. Über die Dahme ist das alles da miteinander verbunden. Oder Havelkanal, da könnte ich bis rauf zur Ostsee fahren.
Du fährst über die Dahme?
Die heißt der Dame, wird aber mit H geschrieben.
Du bist im Kino zu hören jetzt in Sharky. Jo. Sharky ist ja dieser kleine rundliche Pirat, der von den anderen nicht so ganz ernst genommen wird. Auch nicht von seinem größten Widersacher, dem alten fiesen Piraten, dem alten Bill. Und das bist du.
Old Bill. Genau, ja, was sehr lustig war, denn es gibt auch Hörbücher von Captain Sharky, die sich einer großen Beliebtheit erfreuen. Und dort spreche ich lustigerweise im Erbe sozusagen von dem wunderbaren Dirk Bach, spreche ich den Captain Sharky. Und das war natürlich jetzt sehr spannend, als man mir dann diese Rolle hier angeboten hat. Und ich habe natürlich überlegt, kann man das überhaupt machen, weil auch im Hörbuch spreche ich ja den Captain Sharky. Ja,
wie sprichst du den da? Wie klingt der da?
Na, der klingt dann natürlich ein bisschen höher ein bisschen in der Tonlage weiter oben. Und der Old Bill ist halt so ein richtiger Raufbolter auch, ne? Und ein Urpirat.
Das kannst du aber auch nicht ewig machen, so zu sprechen, oder?
Nee, stundenlang kann man das nicht machen, das geht sehr auf die Stimmbänder.
Ja. Wie viel musstest du denn ausprobieren, um die Stimme dieses alten Bill zu finden?
Na, wir haben so ein paar Tests gemacht, irgendwie in welche Richtung das gehen könnte. Und ich glaube so 2-3 Versuche und dann war es aber relativ zügig gefunden. Aber erfreulicherweise habe ich sogar eine Auszeichnung dafür erhalten. Das fand ich natürlich groß.
Ja, das habe ich auch schon gelesen.
Wurde ich geehrt mit einem Synchronsprecherpreis für Animationsfilme.
Ja, im April war das. Ja. Damit. Wir können ja ganz kurz mal einen Satz mal hören hier. Den kennst du ja wahrscheinlich noch.
Tja, das nächste Mal ist es dein Kopf.
Oder du sagst dem alten Bill, wo dein Kumpel hin ist.
Au! Und da hast du die Kokosnuss auf dem Kopf.
Au! Ja, Mensch, da habe ich die Kokosnuss am Kopf gekriegt.
Erstaunlicherweise, du sprichst den, und das wäre so meine erste Intuition gewesen, du sprichst den nicht Norddeutsch. Weißt du, weil so also ein Seebär und Pirat, da neigt man ja dazu, ne, wie wir beiden schon immer so hier, so ein bisschen Norddeutsch zu sprechen. Tust du aber nicht.
Nee, das wollten die nicht so gerne haben. Die wollten den lieber Hochdeutsch haben. Ich keine Ahnung, vielleicht ist es auch so passiert, ich erinnere mich da nicht mehr so ganz deutlich, aber ich meine, dass das auch Wunsch des Kunden war sozusagen, also des Regisseurs, kann schon sein, dass der gesagt hat, mach mal lieber nicht zu norddeutsch.
Wie viele Gedanken hast du dir gemacht jetzt über diese Rolle? Also was musstest du dir zurechtlegen, damit letztendlich dieser alte Bill rauskam?
Also in erster Linie spricht man eigentlich die Situation? Ich glaube, das.
Nein, Axel, du musst jetzt sagen, dass du dir ganz viel überlegt hast, denn du hast dafür einen Preis gewonnen. Verstehst du? Du musst jetzt ganz tief in die Tasche greifen und sagen, ich bin in die Südsee gefahren, um diverse Kapitänstypen mir einfach mal abzukommen.
Aber das bringt ja eben der wunderbare Film schon mit sich. Also wenn man in diesen Film geht und da taucht man so dermaßen ein in Urlaub und Karibik, dass das eigentlich automatisch kommt. Das fliegt einem von der Leinwand geradezu zu. Und deswegen muss man sich da gar nicht mehr so tiefschürfende Gedanken machen. Das ist halt ein alter Seebär, der schon seit ewigen Zeiten unterwegs ist. Und Pirat natürlich, wie der Captain Sharky eben auch. Und Captain Sharky habe ich ja schon etwas länger gesprochen. Und die denken ja immer, sie sind die Größten. Dabei sind sie auch eher aus weichem Holz geschnitzt.
Der Captain Sharky, der vom alten Bill immer geärgert und in diesem Film ja auch verfolgt wird.
Ja.
Wir hören nochmal rein kurz.
Nette Krabben, liebe Krabben. Ihr würdet dem alten Bill doch nicht wehtun, oder? Wir sind ganz alte Freunde von Captain Sharky. Stimmt's, Kumpel?
Die Krabben, du. Einen Krabbenfischer hast du ja auch letztes Jahr, glaube ich, noch gespielt, ne? Vater Kutter Sohn war das.
Bei Vater Kutter Sohn, ja. Okay. Da ist jetzt gerade irgendwie ein zweiter Film in Planung. Da gibt es zumindest ein Treatment, ein sogenanntes Treatment. Und die Geschichte wird vielleicht fortgeführt mit dem Jonas Nein, mit dem wunderbaren Jonas, der in diesem Film meinen Sohn spielte. Und es nach 15 Jahren ein Wiedersehen gab an der Nordseeküste.
Ja.
Der ist dann nun in mein Haus eingezogen und dann entspinnen sich da neue Geflechte.
Wenn es da einen zweiten Teil auch noch geben soll, dann gibt es ja offensichtlich noch genug Krabben in der Ostsee, ne? Wie steht das eigentlich um die Krabben? Ich bin da ja auch groß geworden, Lübecker Bucht.
Also das ist ein bisschen schwierig geworden in der Tat mit den Krabben. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch schon Fangbegrenzungen. Die dürfen nur noch so und so viel einfahren. Und ich glaube, im Husumer Hafen liegt, glaube ich, nur noch ein einziger, der noch tatsächlich mit Krabbenfischerei sein Geld verdient.
Ach, das ist ja auch traurig. Denn wir haben früher jeden Tag Krabben gepult zu Hause.
Ja,
die gab es jeden Tag. Und du bist ja in der Nähe da aufgewachsen.
Jetzt werden sie ja irgendwie mit dem Flieger nach Hongkong oder sonst wo irgendwie.
Ja, Afrika, glaube ich.
Oder auch. Afrika geflogen, auf jeden Fall. Und dort werden sie gepult und dann werden sie wieder zurückgeflogen. Es ist absurd.
Warum gibt es eigentlich weniger Krabben? Also weiß man das konkret?
Also ein Freund von mir ist Meeresbiologe und arbeitet auch in diesem Wattenmeer, Helgoland.
Ja.
Helgoländer Wattenmeer und so weiter, das ist so seine Region. Und es ist, also mittlerweile hat sich die Meerespopulation komplett verändert. Weil durch die Schifffahrt etc. werden viele nicht heimische Seekleingetiere importiert. Das, was kürzlich auch in Berlin passierte, dass wir dann plötzlich Flusskrebse haben im Tiergarten, glaube ich, war das. Plötzlich eine Pest. Also da waren zigtausend Tiere, Flusskrebse. Amerikanische Flusskrebse sind in Berlin gelandet. Und das so, dass die wirklich abgefischt werden mussten, weil das eine totale Plage wurde.
Ja.
Und das passiert eben genau Ähnliches passiert eben auch in der Nordsee. Und das führt eben dazu, dass die Krabbenpopulation immer weiter zurückgeht.
Ach guck mal, die Amerikaner. Was die uns nicht alles rübergeschickt
haben. Die bösen Amis.
So, warum heißen eigentlich, und der Captain Sharky hat ja noch einige Begleiter dort an Bord, da ist ein Affe, der heißt Phipps, ein Papagei, der heißt Coco. Genau. Da haben wir gedacht, warum heißen Affen eigentlich so oft Phipps und Papageien so oft Coco? Wo kommt das her?
Wenn ich das wüsste.
Das ist ja so ein typischer Affenname, ne? Ja. Und ich frage, wieso heißen die Affen immer Phipps?
Also ich hätte eigentlich eher den Affen Coco genannt.
Ach so.
Von Kokosnuss. Ich meine, die fressen doch immer
Stimmt.
Kokosnüsse, oder?
Das ist richtig.
Also ich hätte es eher gedreht. Und der Papagei, der fiepst ja immer rum auch oder ne, macht zumindest irgendwie Menschen nach und imitiert Stimmen zum Beispiel. Und ist eher am Fiepen. Also ich hätte es genau umgedreht gemacht, ach, aber mal, vielleicht war das der Witz. Ne?
Das kann sein.
Aber die Ratte heißt Ratte.
Die Ratte heißt einfach Ratte.
Die Ratte heißt Ratte.
Und sag mal, Fips ist doch eigentlich auch ein wunderbarer Vorname, ne? Also jo, ich meine, ich kenne nur von Fips Asmussen.
Genau,
den Komiker,
ja,
da.
Ja, den gibt's noch, ne?
Ich glaube, der lebt noch.
Ich glaube, der erzählt immer noch Witze.
Ja. Fips, ich finde das ein wunderbarer Vorname, den ich aber sonst nirgendwo mehr gehört habe. Du?
Ich dachte immer, das wäre eine Abkürzung für Friedrich.
Ja, ist es vielleicht
so wie auch. Fritz. Fips.
Also Fips.
Fips.
Friedrich.
Ich will das nicht.
Nee, ich will das auch nicht.
Das will ich nicht.
Du bist ja auch von Herzen aus Musiker und warst ja im Prinzip auch mal ein richtiger Musiker. Seemannslieder, waren die so auch dein Ding?
Also dadurch, dass ich eben von der Küste komme, spielt die See und das Meer natürlich auch immer ein bisschen eine Rolle in meinen Liedern. Deswegen hieß ja auch mein Debütalbum Blick aufs Meer, wobei da das Meer tatsächlich mit H geschrieben wurde. Und trotzdem gibt's da eben so Lieder wie Reise, Reise, das habe ich mal geschrieben, auch für ein Hörbuch, das hieß Sturmkap. Und da gab es eine Geschichte, wo der Kapitän Jürgens, dessen Vater ebenfalls Kapitän war, da beschrieben hat, dass er als Findelkind in der Schublade seines Vaters eben seine ersten Seefahrten in irgendeiner Weise dann doch bewusst erlebt hat. Und diesen Virus der Seefahrt und des Meeres in sich aufgenommen hat und dann eben auch selber Kapitän wurde. Und das habe ich aufgegriffen und in einem Lied verarbeitet.
Also dieses Album, das du 2011 gemacht hast,
ja,
so auf die alten Tage nochmal, ne? Noch ein Album raushauen.
Ja, mit 51 Debütalbum, das ist schon Spitzenklasse.
Ja. Ja, musste dich da jemand überreden oder hattest du endlich genug Geld zusammen, dass du die Geld mit diesen Alben bewerfen konntest?
Nein, es war eigentlich wirklich eher so, dass ich mit meinem Freund Andreas Dresen bei einem Gerhard Gundermann Gedenkkonzert zwei, drei Liedchen gespielt habe, die dann doch erstaunlicherweise großen Anklang fanden.
Und, ja, also ein alter Liedermacher aus der DDR ist das, ne? Den gar nicht so viele Menschen mehr kennen.
Der aber jetzt auch gerade im Kino läuft.
Ja, von deinem Kumpel verfilmt.
Richtig, von Andreas
Dresen, dem Regisseur, ja.
Genau, und der hat einen wunderbaren Film da über die DDR, würde ich jetzt schon mal eher sagen. Und eben auch Gerhard Gundermann und der wunderbare, großartige Alexander Scheer spielt den so Gott begnadet, also ist wirklich ein Erlebnis, sollte man sich nicht entgehen lassen.
Und du hast damals Lieder von dem gesungen, als du entdeckt wurdest.
Ich muss mal
quasi
ganz kurz husten. Pardon.
Ja. So. Du hast damals Gundermann Lieder gesungen,
genau,
als du entdeckt wurdest.
Ich habe zwei, drei Lieder von Gerhard Gundermann gesungen an dem Abend und da kam dann ein Plattenproduzent und sagte, Mensch, aus diesem musikalischen Potenzial, da muss man doch was machen und hat mich dann überredet, eine Scheibe zu machen.
Und bei dieser ist gar keine Dokumentation, ne? Die von Andreas Dresen, gar nicht. Nee. Gundermann.
Lustigerweise,
was ins Kino kommt, ist keine Doku.
Nein, ist keine Doku.
Muss man aber auch mal bringen, über einen Liedermacher, den gerade im Westen, glaube ich, kaum einer kennt, eigentlich über den einen Film zu machen. Also
ist das war ja ein bisschen Andreas Ansinnen, dass man eben vielleicht auch anhand dieser Figur von Gundermann, der ja im Grunde genommen alles geboten hat, was den Osten und die DDR auch irgendwie ausgemacht hat, gesellschaftlich. Also da ist die Stasi drin, da ist der Bergbau drin, beziehungsweise das Proletarische, das Leben in der DDR, Planwirtschaft. Der Gundermann hat sich ja sehr dafür eingesetzt, irgendwie dass der real existierende Sozialismus auch funktionieren sollte. Und er war ja brennender und bekennender Kommunist und wollte das eigentlich auch versuchen zu unterstützen im besten Sinne. Mhm. Und dass er dann leider Gottes auch an die Stasi geraten ist, ist natürlich irgendwie ein trauriges Kapitel. Ja. Und es ist eine sehr zwiespältige Figur, dieser Gundermann.
Und du bist auch dabei in dem Film, müssen wir auch sagen. Du spielst
da auch mit,
ne?
Ja. Und da hat die Maske auch sehr gut gearbeitet, muss ich mal sagen. Ich spiele dann den Führungsoffizier, und zwar einmal in jungen Jahren, so in den 70ern,
ja.
Mit angeklebten Koteletten und leicht getönten Haaren.
Oh.
Und im Alter dann entsprechend mit einer Halbglatze und eher so wie Heinz Ehrhardt, die letzten drei Fussel so quer rüber mit einer Riesenbrille und schon einen Schlaganfall überlebt, treffe ich dann den Gundermann wieder.
Wie sprichst du? Bisschen
Hochdeutsch.
Bisschen Ostnigger, ganz Hochdeutsch.
Nee, ganz Hochdeutsch.
Ganz Hochdeutsch.
Ja. Ich bin überhaupt mit Dialekten bin ich vorsichtig geworden.
Ah, schlechte Erfahrung?
Nö.
manchmal ist es ja nötig, ne? Manchmal muss man irgendwas machen.
Das ist richtig, ja. Aber ich also besser ist es wirklich, dass man dann Leute auch besetzt, die das von Hause aus
mitbringen.
Natürlich.
Denn oft sind ja Leute, die musikalisch sind, die können auch sehr gut Dialekte machen, oft und auch so mühelos. Oft.
Ja. Das geht wohl, klar, weil Sprache ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes als Musik. Und insofern ist es hören, zuhören, aufnehmen, verarbeiten und wiedergeben.
Aber
das Bayerische beispielsweise.
Das Bayerische.
Das mag ich auch schon.
Das mag ich auch schon.
Ja.
Du, Axel, erzähl mir mal. Du warst doch damals ein Musiker, ein Straßenmusiker in Spanien.
Das ist richtig.
Erzähl doch mal auf Bayerisch jetzt gerade mal das als Aufgabe. Wie sah so ein Tag
das
aus?
Das wissen die alle schon. Das habe ich schon zigtausendmal erzählt. Das brauchen wir nicht mehr.
Hattest du eine Rolle mit bayerischem Dialekt?
Nee, mit bayerisch hatte ich lustigerweise noch nie.
Nee. Das nicht.
Ist aber auch gut so, glaube
ich. Na, du hast dich gerade qualifiziert. Da haben uns einige gehört jetzt gerade. Klingelt schon das Telefon. Also,
na, bestimmt.
Sag mal, deine allererste Gitarre, wo ist die heute?
Meine allererste körpergerechte Konzertgitarre habe ich noch. Das war nämlich eine sogenannte Dreiviertel-Gitarre, die tatsächlich in den Ausmaßen, ich war ja auch schon als Knabe nicht so übermäßig groß geschossen, hochgewachsen, sondern doch eher klein von Statur. Und so empfahl man mir damals im legendären Musikhaus Robert. Du kommst doch aus Lübeck, oder?
Ja.
Da gab es das Musikhaus Robert.
Ernst Robert.
Und genau, und Herr Kolboom war immer mein Berater. Der hat mich immer sehr gut beraten, was Instrumentenkauf anbelangte. Und der empfahl mir damals im zarten Alter von, ich glaube, da war ich so 12.
Mhm.
Weil meine allererste Gitarre, die ist, glaube ich, schon verfeuert irgendwo. Und zwar war das eine Western-Gitarre von der Firma Quelle aus dem Katalog. 12-seitig, weil sie sollte größer und besser sein natürlich als die meines Freundes Wolfgang Dahl, der nebenan wohnte und angefangen hatte, Gitarre zu spielen. Und ich muss gestehen, die Triebfeder war eigentlich Neid. Ich wollte auch so gerne so spielen können wie der Wolfgang Dahl. Und so haben wir dann auch immer gewetteifert. Guck mal, ich kann schon D und D7 und das und jetzt kann ich einen Barré-Griff greifen und so weiter und so haben wir uns. Und dann haben wir die ersten Lieder von Leo Kottke oder sowas und haben uns da immer so ein bisschen verglichen. Das war eine gute Triebfeder.
Siehst du mal, und wo ist Wolfgang Dahl heute?
Der spielt immer noch Gitarre,
okay.
Hat sich dem Jazz verschrieben und wo er aber jetzt wohnt, weiß ich gar nicht.
Also eine 12-seitige Gitarre, das klingt für mich schwieriger als eine 6-seitige.
Genau, die habe ich, das Erste, was ich machen musste, also mein Freund Wolfgang Dahl hat sich damals kaputt gelacht und sagte, darauf willst du Gitarre spielen, da brauchst du alleine fürs Stimmen, brauchst du 2 Tage irgendwie. 12 Seiten zu stimmen ist also ist schon wirklich eine große Herausforderung.
Ja,
weil damals gab es ja auch nicht solche Hilfsmittel wie heutzutage, dass man auf dem iPhone sich was runterladen kann, ein Stimmgerät und sieht, wenn die Seite richtig gestimmt ist, das leuchtet dann grün oder dann zeigt der Zeiger genau in die Mitte auf 12. Mhm. Das gab es ja alles damals. Das musste man alles mit Gehör machen, was natürlich aber auch sehr geschult hat. Dadurch
klar.
Das, was damals im Musikstudium dann, wie hieß es noch, nicht Stimmerziehung, wie hieß denn das noch? Da musste man Töne erkennen quasi. Mhm. Und das hat das Gehör natürlich geschult.
Aber bis du alle 12 Seiten gestimmt hattest, waren natürlich schon die anderen Musiker mit den ganzen Mädels weg, oder?
Also, das sowieso, ja.
Hat das funktioniert damals bei dir mit der Gitarre? Oder geht es nur mit Klavier? Bei Klavier werden sie ja alle sofort schwach, die Frauen.
Ist es so?
Ja, aber Klavier, wenn du dich ans Klavier setzt.
Aber da muss man auch anständig spielen können.
Ja, das schon, auf jeden Fall. Nee. Aber wie ging es dem jungen Axel? Hat das funktioniert? Hat es bei den Mädels geklappt mit der Gitarre?
Na, bei mir war es ja meistens so, da waren immer alle schon am Knutschen und zu mir hat man immer gesagt, Mensch, Axel, spiel doch noch einen. So, das war, war wenig von Erfolg gekrönt.
Oh nein, das ist total traurig, wenn ich das jetzt höre. Ich habe dieses Bild, wie der arme kleine Axel, spiel doch mal ein. Okay, mache ich. Und die anderen knutschen. Das ist total gemein.
Ach, ich habe es sehr genossen. So habe ich geübt und geübt und geübt und heute zahlen die Damen von damals einen Haufen Geld, um in die Konzerte zu gehen.
Sag mal, was macht eigentlich dieser Betrüger, der unter deinem Namen permanent Bestellungen aufgibt? Was macht der zurzeit?
Das weiß ich nicht, was der zurzeit, wenn ich ihn kennenlernen würde, dann würde ich ihm ganz sicher was erzählen. Aber der ist ja bisher noch nicht ermittelt worden.
Ich habe
kürzlich wieder ein Schreiben bekommen von der Staatsanwaltschaft. Da kriegt man ja immer einen leichten Schreck, ne? Wenn plötzlich so absolut. Post vom Staatsanwalt, da denke ich immer so, huch. Ja, aber da stand dann lediglich drin, dass die Anzeige wegen mangelnder Ermittlungsfortschritte eingestellt wurde.
Okay. Ich habe nie ganz begriffen, der hat Sachen bestellt, aber einfach nur in deinem Namen. Wo wurden die denn hingeschickt?
Da gibt es wohl unterschiedliche Trickmethoden. Also entweder haben sie das an eine existierende fremde Adresse schicken lassen, beispielsweise ein Mehrfamilienhaus und dann hat eine ältere Dame beispielsweise dann das Paket angenommen und dann ist derjenige, der das da bestellt hat, in meinem Namen und auf meine Rechnung. Die haben meistens eine falsche E-Mail-Adresse auch noch angegeben, sodass die ganzen Rechnungen und so weiter immer erstmal natürlich ins Leere gelaufen sind. Ne, die erste Rechnung, zweite Rechnung, Mahnung und so weiter. Und ich kriegte dann immer nur Schreiben vom Inkasso-Unternehmen.
Okay.
Weil
deine Adresse angegeben war als Absender.
Genau, meine Adresse war immer angegeben als Absender und als Rechnungsadresse, nicht als Absender. Okay. Dann wäre es ja auch an mich geschickt worden. Aber man kann ja bei vielen Online-Kaufhäusern eben etwas bestellen und es woanders hinschicken lassen. Und das haben die eben getan. Die haben das zu irgendeinem Mehrfamilienhaus und dann ist derjenige, der es bestellt hat, da hingegangen, hat geklingelt, Entschuldigung, ist hier ein Paket abgegeben worden für Prahl, das ist meins.
Dann noch die allerletzte Frage. Ja. Hat sich jetzt die Stadt Münster bei dir eigentlich gemeldet, weil sie einen Termin für die Denkmalseröffnung verabreden wollen? wann kriegt ihr beiden denn, Thilo Börn, kriegt ihr das Denkmal in Münster?
Wir haben uns ja schon eintragen dürfen in das Goldene Buch der Stadt.
Aber das ist ja nichts gegen ein Denkmal. Wir
sind beim Bürgermeister immer gern gesehen. Also insofern, ein Denkmal, ich glaube, das ist noch ein bisschen hin.
Aber bei der 100. Folge dann, ne?
Bei der 100. Folge auf jeden Fall. Ja, wenn wir das noch hinkriegen, das wäre natürlich super. So,
Axel Prahl, demnächst auch wieder als Tatortkommissar zu sehen. Und jetzt aber erstmal im Kino zu hören, er spricht den alten Bill in Captain Sharky. Dann viele Grüße nach München heute. Oh, wir haben auch gehört, mit dem Bayerischen, das hat ja super funktioniert, Axel.
Ja, super.
Viele Grüße und bis die Tage.
Ja, und bis die Tage, lieber Christian Thees. Vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir mal mächtig Spaß gemacht.
Ja, der ist aber schön zu hören.
Nee.
Oder erzählst du der Tüdelkram jetzt?
Nee. Das meine ich schon ernst. Das war doch gut. War doch ein gutes Gespräch. Und uns so nett unterhalten.
Talk mit Thies.